Ja, ich musste auch staunen, als ich das von dem Kurs von Werner Gitt gehört habe, dass sich jemand für die Hölle entscheiden würde, nur um Gemeinschaft mit einer Person zu haben. Das andere gibt auch andersrum. Ich habe eine schöne Geschichte für euch, wo man aussehen, Kindermund tut oft Wahrheit kund. Und zwar muss ich das wohl wirklich so ereignet haben. Eine Grundschullehrerin, die zu Beginn des Religionsunterrichts in ihre Klasse gegangen ist, hat der Klasse eben eine Frage gestellt. Wer von euch möchte später einmal in den Himmel kommen? Darauf haben sich natürlich alle gemeldet. Jawohl, wir wollen alle in den Himmel. Nur einer nicht. Der kleine Charlie. Da wandte sich die Lehrerin ganz erstaunt an ihn und fragte, nun Charlie, möchtest du nicht in den Himmel? Und dann sagte Charlie mit einem verdrossenen Gesicht, doch, ich möchte in den Himmel, aber nicht mit dem Haufen da. Er drückt einfach etwas aus, was eine Wahrheit ist, wie wir einfach empfinden als Menschen. Wir wollen natürlich das Gute, aber wir wollen das Gute oft auch nur für uns selber behalten. Und wenn wir dann so mitkriegen, wie der Mensch links und rechts um mich herum ist, dann gehen wir dem lieber aus dem Weg. Der Himmel sollte für uns allein reserviert sein. Aber wir wollen noch heute Morgen darüber ein bisschen auseinandersetzen, was Gemeinschaft ist. Und vorweg schon, es gibt bei einem Christen keinen Himmel ohne eine Gemeinschaft. Gemeinschaft, die er mit Gott hat, aber auch Gemeinschaft, die er mit den Geschwistern untereinander hat, die wir auch hier auf Erden schon als Christen treffen. In der Bibel wird uns der Plan Gottes oft deutlich. Er zeigt uns, dass er ein Volk sammelt aus allen Völkern dieser Welt. Nicht nur aus den Völkern dieser Welt, sondern auch durch alle Zeiten hindurch. Sammelt er Menschen und stellt sie in eine Gemeinschaft zusammen. Das Reich Gottes soll Gestalt gewinnen in dieser Gemeinschaft. Und das wird dann oft auch die Gemeinde Christi genannt oder der Leib Christi. Sichtbar für die Welt wird es dann oft auch durch die örtliche Gemeinde. Und wir verkürzen oft das Evangelium, wenn wir das Evangelium allein auf die Frage nach dem persönlichen Heil, nach dem persönlichen Himmel eines Menschen eingrenzen. Gott geht es in seiner Planung wirklich um eine Gemeinschaft von Menschen. Manchmal gleicht die örtliche Gemeinde tatsächlich einem kümmerlichen Haufen, wo man lieber Abstand halten will. Und doch ist genau das der Ort und der Platz, wo du eine Aufgabe von Gott kriegst. Der Ort, wo du auch eine Bewahrung erfährst, weil die Geschwister sich auch um dich kümmern möchten. Und auch der Ort, wo du Gottes Wohlgefallen finden wirst. Ich möchte dazu im Vorfeld mit euch eine Stelle anschauen im Lukas-Evangelium, wo der Herr ein bisschen Einblick gibt, was ihm wichtig ist und ein bisschen auch einen Einblick gibt, wo die Menschen so denken, wie sie so handeln. Und zwar Lukas 12, da geht es dann oft um das, dass wir nach Gottes Reich trachten sollen, aber die irdischen Sorgen uns sehr, sehr niederhalten. Und ich lese nur die Verse 31 bis 34 oder 33. Es soll euch vielmehr um sein Reich gehen, sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Dann wird euch das Übrige dazugegeben. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde. Denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden. Und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn fressen. Keine Motten sie fressen. Denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Hier wird uns einfach nochmal Gottes Reich dargestellt und diese Sorgen und Ängste, die wir haben, dass wir zu kurz kommen hier auf Erden. Und der Herr zeigt uns, lässt uns einblicken, was ihm wirklich wertvoll ist. Und er sagt euch, fürchtet dich doch nicht, du kleine Herde. Und er sagt wirklich, diese kleine Herde ist eigentlich das absolut Wertvolle für ihn. Und diese kleine Herde kriegt eine große Verheißung vor Gott. Er sagt, ihm möchte ich alle Reichtümer im Himmel geben. Er soll reich beschenkt werden und er kriegt da große Verheißung. Jesus ist die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen sehr, sehr wertvoll. Deswegen kümmert er sich um seine Jünger, um die Gläubigen. Weil es sein Eigentum ist, weil es seine Gemeinde ist. Er nennt sie hier kleine Herde, weil sie sich von der Welt natürlich im Verhältnis zur Welt sehr, sehr klein ist. Und doch wertvoll in seinen Augen. Er liebt sie wie eine Braut, nach der er Ausschau gehalten hat und die er umwirbt und mit der er Gemeinschaft haben möchte. Und er hütet sie wie einen Schatz, weil sein Herz an dieser kleinen Gemeinde, an dieser kleinen Herde hängt. Jeder Einzelne ist Gott sehr wichtig, das muss man natürlich betonen, aber sein Ziel ist die Gemeinde aus vielen einzelnen Menschen, aus allen Völkern und aus allen Zeiten hindurch. Und das wollen wir heute Morgen auch ein bisschen auch im Fokus behalten. Das soll unser Ziel sein. Und wir wollen vom Leben und dem Zusammenhalt der ersten Christen heute Morgen versuchen, was zu lernen. Wie war das bei der ersten Gemeinschaft von den Gläubigen? Wie haben die sich verhalten? Wie haben sie gelebt? Und dazu schlagen wir unseren eigentlichen Bibeltext auf, den wir heute ein bisschen betrachten wollen, gehen in die Apostelgeschichte und schlagen das zweite Kapitel auf und wir lesen die Verse 31 bis 34. Bis 47. So haben wir es. Und ich lese. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Also hier geht es um die Begebenheit nach Pfingsten, als die Jünger auf einmal in verschiedenen Sprachen gesprochen haben und die Menschen gestaunt haben und sie gehört haben, wie sie Gott gelobt und gepriesen haben und jeder hat sie in ihrer Sprache gehört. Und dann ist Petrus aufgestanden und hat zu einem Volk gepredigt. Und dann lesen wir weiter in Vers 42, was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einem tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend dem jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Also wir sehen, in der Apostelgeschichte geht es sehr viel um die Gemeinde, um die kleine Herde Gottes. Und wir wollen uns ein bisschen anschauen, was wissen wir überhaupt von dieser kleinen Herde, von dieser Urgemeinde. Und das Erste, was uns gesagt wird, das ist, nachdem sie gläubig geworden sind, haben sie sich versammelt, haben sie eine Gemeinschaft untereinander pflegt. Und zwar heißt es am Anfang, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Das steht an erster Stelle erst einmal. Und ich habe auch letztes Mal schon darüber gepredigt, über die Lehre der Apostel. Und haben wir damals schon auch gesehen, dass die Menschen lebten nicht länger nach ihren Erfahrungen, was sie so für Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, sondern sie lebten und lernten schriftgemäß sich zu bewegen. So wie die Schrift sie gelehrt hat, so wie die Apostel sie unterwiesen haben. Und heute geht es darum, um den zweiten Punkt. Sie verharrten aber in der Gemeinschaft, im Zusammenhalt, in der gegenseitigen Liebe und Hilfsbereitschaft. Und ich habe die Predigt in drei Teilen aufgegliedert. Der erste Punkt wird sein, was ist und was bedeutet Gemeinschaft, was bedeutet Gemeinschaft nicht. Der zweite Punkt wird sein, wodurch wird Gemeinschaft erst möglich werden? Da werden wir uns drei Grundlagen anschauen, was eine Gemeinschaft grundsätzlich erst möglich macht. Und wozu ist Gemeinschaft nötig? Warum brauchen wir eine Gemeinschaft untereinander? Was ist Gemeinschaft? Wenn wir zurückblicken auf die ersten Christen, dann sehen wir, dass in der Apostelgeschichte sehr, sehr viele Juden aus allen Ländern der ganzen damaligen Welt zusammengekommen sind, um im Tempel Gott zu opfern, ihm zu ehren und ihm zu loben. Und sie sind aus verschiedenen Regionen gekommen, das hatten auch nicht mal viel gemeinsam miteinander, nur dass sie eben die gleiche Religion gehabt haben, den gleichen Ziel gehabt haben, Jerusalem, Anbetung und Opferung. Aber ansonsten waren sie sehr unterschiedlich. Sie haben auch unterschiedliche Sprachen gesprochen. Doch eins hatten sie noch gemeinsam. Sie waren geschlossen gegen Jesus Christus. Sie haben ihren Erlöser verraten. Sie haben ihn ausgeliefert. Sie haben gesagt, weg mit ihm, kreuzigt ihn. Den wollen wir nicht über unserem Leben stehen haben. Doch dann ist Petrus aufgestanden. Nachdem sie dieses Ereignis am Pfingsten erlebt haben, hat dann Petrus zu ihnen gesprochen und durch diese Predigt wurden sie überführt und waren überzeugt von dem, dass was er gesagt hat, tatsächlich der Wahrheit entspricht. Und sie haben sich ihrer Schuld bewusst gemacht, dass sie Christus abgelehnt haben, dass er der Messias war und haben Buße getan und haben ihn im Glauben angenommen, damit sie Errettung finden können. Und dann heißt es, als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Das war nicht nur eine Sache, das im Kopf abgespielt hat, es ging in ihr Leben ins Herz hinein. Und nachdem sie eben gefragt haben, was sie tun sollen, hat eben Petrus gesagt, sie sollen Buße tun und sich taufen lassen. Und das haben sie dann auch gemacht. Und dann heißt es, dass an diesem Tag 3000 Seelen der Gemeinschaft hinzugesetzt wurde durch Gott selbst. Wenn wir im Alten Testament nachschauen, was bedeutet das Wort Gemeinschaft, dann finden wir oft, dass es darum geht, wo ein Mensch mit einem anderen Menschen oder eine Gruppe von Menschen mit anderen Gruppen eine Gemeinschaft miteinander haben. Wenn es aber um das Verhältnis zwischen Menschen und Gott geht, dann gibt es dieses Wort Gemeinschaft in der Form, wie wir es im Neuen Testament nicht. Dafür gibt es dann das andere Wort. Das Volk hat einen Bund, ein Bündnis mit Gott. Da wird nicht dieses Wort Gemeinschaft verwendet. Wenn einzelne Menschen eine Gemeinschaft mit Gott gehabt haben, dann heißt es, er wandelte mit Gott. Hier im Neuen Testament wird aber oft von dieser Gemeinschaft gesprochen. Und hier bedeutet dieses Wort viel, viel mehr. Das wird auch in vielfältiger Weise angewendet. Das geht um eine bewusste Beziehung, die Menschen mit Gott eingehen. Zum Beispiel heißt es, eine Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater eingehen oder von der Berufung zur Gemeinschaft mit seinem Sohn. Oder es geht um die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Also, es geht nicht nur um eine zwischenmenschliche Gemeinschaft, sondern das bezieht eigentlich das Gott als Ganzes mit ein. Und durch den Glauben und durch die Neuschöpfung, durch die Lebensgemeinschaft, die sie gehabt haben, haben sie eine Gemeinschaft mit Gott gehabt und untereinander. Also Gemeinschaft im Neuen Testament bedeutet eigentlich eine sehr tiefe Einheit von Menschen zu Gott hin, in Christus aber verbunden untereinander. Und wenn wir heute das Wort Gemeinschaft oder Einheit hören, dann verstehen wir manchmal gar nicht mehr, um was es da eigentlich geht in dem Wort. Und oft ist es auch modern, von Gemeinschaft und von Einheit zu sprechen. Und das wird auch oftmals missbraucht. Da gibt's ein zwischen Einheit und zwischen einer Koalition oft sehr, sehr große Unterschiede. Das sehen wir auch in der Politik ganz aktuell. Da haben wir eine Regierung, die eigentlich eine Einheit darstellen sollte. Und wir merken doch, das ist nur eine Koalition, die eigentlich jeder seine eigenen Ziele verfolgen möchte. Und es ist nicht keine enge Verbundenheit, sondern mehr eine Zweckgemeinschaft. Innerlich haben sie andere Ziele, haben sie auch Uneinigkeiten und verschiedene Spaltungen. Oder denken wir an die letzte Weltmeisterschaft. Im Sport wird auch die Einheit immer wieder hochgehalten. Und dann spricht man ja auch von der Mannschaft, was das Wichtigste ist. Und da wird halt auch versucht, nach außen hin zu zeigen, wie wichtig das ist, dass eine Mannschaft eine Einheit bildet. Und dass, wenn die wirklich gut zusammenspielt, wenn die einzelnen Individuen einfach eine Einheit werden, dann können sie viel erreichen, dann können sie Weltmeister werden. Deutschland hat es leider nicht geschafft. Auch hier wird einfach deutlich, diese Einheit ist halt oberflächlich. Es ist keine tiefe Verbundenheit oft da. Und die Tragik ist halt auch sichtbar natürlich auch, was die Kirchen heutzutage anbelangt. Eine äußere Einheit will man oft auch herstellen, dass die Welt halt sieht, auch die Kirchen untereinander haben eine große Einheit. Und man fängt dann an, eben von der Ökumene und von der ökumenischen Bewegung zu sprechen. Wir sehen das halt dann dadurch, dass wir halt damit mit betroffen sind. Und dann wird oft immer gesagt, ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man eine Einheit versucht zu bilden und eine Gemeinschaft herannimmt. Und dann sagt man halt oft, es spielt aber keine Rolle, was die Leute letztendlich in ihrem tiefen Inneren glauben, solange wir nur zusammenkommen. Oder die Glaubenslehren, die trennen uns, darum lass uns nicht darüber reden. Wir brauchen sie letztendlich jetzt noch nicht. Was wir aber brauchen, ist eine Gemeinschaft und eine Einheit. Und wenn man noch weiter geht, dann versucht man auch durch Weltkongresse nicht nur die christlichen Kirchen zusammenzubringen, sondern man geht so weit, dass man sagt, nee, auch alle anderen Religionen, ob die Muslime oder die Hinduisten, alle sollen zusammenkommen, wir wollen eine Einheit bilden, eine Religion bilden, und damit wir den Weltfrieden herstellen, dann wird es keine Kriege mehr geben. Und die Lehre ist erst einmal zweitrangig. Letztendlich bin ich der Überzeugung, dass die Welt darüber lacht. Weil die Welt kennt es schon. In der Wirtschaft, in der Globalisation. Die Wirtschaft, die versucht auch, wenn man nicht mehr konkurrenzfähig ist, sich zusammenzuschließen. Ah ja, dann geht man mit der Konkurrenz zusammen, man bindet die ganzen Kirchen oder die ganzen Firmen zusammen und dadurch ist man konkurrenzfähig. Und wenn die Welt die Kirchen betrachtet, denkt sie dann oft auch, ja, da ist halt ein Konkurrenzkampf, da haben wir versucht, halt noch was am Leben zu erhalten, damit die Menschen nicht aus der Kirche laufen. Wahre Gemeinschaft ist aber niemals oberflächlich. Wahre Gemeinschaft ist tief und auch lebenswichtig für uns. Denn wenn Menschen Christen werden, werden sie in eine Gemeinschaft, in eine Einheit hineingeboren. Sie sind dann unzertrennbar verbunden und vereint. Weil sie eine neue Schöpfung bilden. Ich möchte dazu eine Stelle aus Markus Evangelium lesen. Und zwar in Markus 10, die Verse 25 bis 30. Da geht es da erst einmal darum, dass die Frage eines Reichen nach dem ewigen Leben gekommen ist und da Jesus zu ihm gesagt hat, ja, verkauf alles, was du dein Herz festbindest und komm dann und folge mir nach. Und er das nicht konnte. Und dann lesen wir von Vers 25, sagt der Herr Jesus, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Und dann heißt es weiter, da sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um das Evangeliums willen, Haus, Bruder, Schwester, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurückließ, bekommt es hundertfältig zurück. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen, und in der kommenden Welt das ewige Leben. Hier sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, fürchtet euch nicht, wenn ihr wirklich euer altes Leben verlassen habt, an dem ihr festgehalten habt, eure Besitz, an dem ihr festgehalten habt, all das, was euch wirklich wichtig war, wenn ihr das um des Evangeliums, um meines Willens losgelassen habt, dann braucht ihr keine Sorge haben. Ihr werdet einen Lohn empfangen und der wird hundertfältig sein. Ihr werdet nämlich in eine neue Familie eingeboren werden. Und dann bekommt ihr viele, viele Mütter. Dann bekommt ihr viele, viele Schwestern und Brüdern. Wenn ihr mittellos seid, habt ihr auch viele, viele Güter zur Verfügung. Weil ihr generell durch die neue Geburt in eine neue Familie versetzt wurdet. Und zwar in eine Lebensgemeinschaft. Das ist es, was mit Gemeinschaft auch gemeint ist. Und das können wir noch und nur eigentlich auch in der Gemeinde Christi finden. Das finden wir nicht außerhalb von Christus und von Gott, außerhalb vom Reich Gottes. Die Geschichte der Kirche, Kirchengeschichte, ist oft ein Auf und ein Ab, weil die Christen das ursprüngliche Muster oft dann auch verlassen haben, weil man oft dann sich zu sehr nur auf eine Institution konzentriert hat, ging oft dann das Leben in einer Gemeinschaft, in einer Kirche dann auch verloren. Und durch die Institution wurde es dann die Gemeinschaft auch kraftlos und ist irgendwann vielleicht auch erstorben. Man hält nur noch etwas am Leben, was äußerlich sichtbar ist. Dann kam in unserer Kirchengeschichte die Reformation. Die Reformation hat doch nichts Neues hervorgebracht, keine neuen Gedanken, keine Weiterentwicklung von der Kirche, sondern die Reformation hat sich an das erinnert, was ursprünglich gewesen ist und hat gesagt, wir müssen zu den Wurzeln zurückgehen. Wie meint es Gott mit der Gemeinschaft unter den Christen? Und so wurde durch die Reformation wieder was ins Leben gerufen. Und die Gemeinschaften wurden wieder lebendiger. Und natürlich ist es auch eine Frage für jeden einzelnen Christen, dass ich mich auch selber prüfe, wo stehe ich denn? Bin ich ein Glied in einer lebendigen Gemeinschaft? Habe ich eine Gemeinschaft wirklich mit Gott und mit den Geschwistern? Oder schmühe ich nur mit? Und dazu gibt es natürlich in der Bibel auch einen Test. Das kann jeder für sich selber auch testen. Du kannst es auch nachschlagen. Und dann schlagst du mal 1. Johannesbrief auf und tust dir das 3. Kapitel hernehmen und liest nur mal die Verse 13 und 14. Hier findest du sowas wie einen Bluttest, wenn du zum Arzt gehst, ob du irgendwelche Symptome, ob irgendwas an dir nicht stimmen würde. Und dann heißt es hier, seid daher nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn die Welt euch hasst. Denn die Welt ist dem Tod verfallen. Wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es. Warum wissen wir das? Dann heißt es weiter, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Das ist oft ein Selbsttest, das jeder für sich selber auch hernehmen muss. Liebst du deine neue Familie? Bist du in eine neue Familie hineingeboren Und hast du neue Geschwister, die du von Herzen, eher vom Grunde deines Herzens wirklich lieb hast? Der Beweis für wahres, lebendiges Christentum ist, dass es Menschen verändert. Dass du durch die neue Geburt auch eine neue Lebensgemeinschaft lieb gewinnst. Dass du dich zugehören weißt zu einer neuen Familie. Der Familienband zu den Christen ist tiefer als wie der natürliche Familienband. Der ist tiefer als wie eine soziale Bindungen und der ist tiefer als nationale Bande, die man schließen kann. Es ist leider so, dass wir mit dem Verstand können wir viele, viele Dinge aufnehmen und glauben, aber ist es von unserem Kopf wirklich in unser Herz runtergedrungen und kann das unseren Willen beeinflussen und bestimmen? Diese Frage müssen wir immer uns stellen und die Bibel sagt halt, wir können das prüfen anhand von den Früchten, die sichtbar werden. Und hier ist eine Frucht, ob man an lebendigen Gemeinschaft teilhat daran, ob du diese neue Familie tatsächlich lieb hast, ob die dir wichtig ist. Möchtest du deine Zeit mit den einfachen, bescheidenen Leuten verbringen, die Christen sind, aber vielleicht nicht angesehen in der Welt, einfach schlicht sind? Oder ist es dir wichtiger, dass du deine Zeit mit den Stars dieser Welt verbringst, damit dein eigener Status quo höher ist? Bist du bereit, für diese Gemeinschaft einzustehen? Bist du bereit, dein Leben mit diesen Menschen zu teilen, soweit es nötig ist? Das kann deine Zeit sein. Das kann deine Aufmerksamkeit sein, das kann auch dein materieller Gaben sein. Bist du dazu bereit, da was herzugeben? Oder aber sagst du, nein, ich möchte lieber das zurückbehalten für mich und an dem wachsen, was andere haben. Und ich schließe eine Zweckgemeinschaft und liebe die Welt und die Menschen in der Welt deswegen, weil es mir was bringt, weil ich dadurch besser dastehe. Geschwisterliebe ist eine Lebensgemeinschaft. Möchtest du so eine Lebensgemeinschaft? Hältst du die hoch in deinem Leben? Oder sagst du dir einfach letztendlich, ich bin mir selber der Nächste und ich möchte lieber ein Zweckbündnis schließen mit den Menschen um mich herum, damit es mir besser geht? Ja, komme ich zum zweiten Punkt. Wodurch wird Gemeinschaft ermöglicht oder der wahre Weg zur Einheit? Dazu gibt es eigentlich drei Grundlagen, die wichtig sind. Alle drei gehören zusammen. Man kann die schlecht voneinander trennen. Und jeder Einzelne muss wissen, wo er seinen Schwachpunkt hat. Wichtig ist zuallererstes, dass für eine Gemeinschaft die gleiche Natur maßgebend ist. Und dazu lesen wir in 2. Korinther, im 6. Kapitel, die Verse 14 und 16. Und da heißt es, macht nicht gemeinsame Sachen mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Was haben Götzendiener im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein- und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Es gibt keine Verbindung zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, heißt es hier, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Christus und Satan. Da gibt es nichts, was wirklich tragfähig wäre, dass das irgendwie zusammengebracht werden könnte. Es gibt keine gemeinsamen Interessen, keine Übereinstimmung und letztendlich auch keine Tragfähigkeit. Damit auch keine echte Gemeinschaft. Denn ihr, heißt es, die Gläubigen, wir sind ein Tempel des lebendigen Gottes. Das heißt, er wohnt in diesem Tempel. Und das ist auch der Grund, warum die Gemeinschaft auch nur aus einer neuen Natur entstehen kann, weil Gott hier auf Erden nicht wohnt. Er kann hier sichtbar werden, wir können ihn repräsentieren, aber seine Wohnung hat er in der neuen Schöpfung. Und wir sagen ja immer, wir wollen heim zu ihm im Himmel und wollen dann zu Hause sein, weil das unser ursprünglicher Ort ist, weil wir da unser Zuhause haben. Und dann werden wir wohnen bei Gott. Und Gott sagt, er wird auch wohnen, aber in seinem Eigentum, in seinem Volk. Wir teilen dasselbe Leben und man weiß instinktiv, auch wenn man fremd ist und man kommt in eine andere Gemeinde oder man trifft sich auf der Straße bei Evangelisationen, manchmal sieht man es Menschen schau an, dass sie gläubig sein könnten und man spricht sie darauf an und man weiß instinktiv, man gehört zusammen. Wir haben die gleiche Natur und das ist eben was ganz, ganz Entscheidendes. Kommen wir zum zweiten Punkt, die gemeinsame Lehre. Dazu lesen wir Judas 3. Und in Judas 3 heißt es, liebe Freunde, schon lange ist es mein dringender Wunsch, euch von dem Heil zu schreiben, an dem wir alle teilhaben. Das möchte ich nun mit diesem Brief tun, dessen Abfassung durch die gegenwärtige Situation noch dringlicher geworden ist. Ich möchte euch dazu auffordern, für den Glauben zu kämpfen, für dieses unantastbare Gut, das denen, die zu Gott des heiligen Volk gehören, ein für alle Mal überbracht worden ist. Unser gemeinsames Heil, das heißt, wir haben ein Heil, das gehört uns allen gemeinsam. Wir haben einen Weg der Wahrheit, wie es auch Petrus sagt, auf den wir alle gemeinsam gehen. Da gibt es keinen Weg links oder rechts davon noch. Man kann verschiedener Meinungen sein oder verschiedene Sprachen sprechen unter den Christen. Aber wo es um das gemeinsame Heil, um das gemeinsame Evangelium geht, wo es um den Weg zur Wahrheit und Weg ins ewige Leben geht, da müssen wir eine einzige Sprache sprechen. Man versteht sich auch durch diese Sprache, wenn wir aus dem Wort heraus, durch Gottes Wort auch sprechen, dann versteht es auch ein anderer Christ, der von mir aus in Afrika wohnt. Da sind wir uns gleich. Und wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen, dann sehen wir, dass 3000 Seelen gerettet wurden, die aus völlig verschiedenen Hintergründen gekommen sind. Die waren aus verschiedenen Kontinenten gekommen und sind nach Jerusalem eingezogen. Und aus dieser Verschiedenheit wurden sie durch den Glauben in ein neues Leben, also haben sie ein neues Leben bekommen, neue Schöpfung, aber sie haben auch an der Lehre festgehalten, wodurch sie zum Glauben gekommen sind. Wir müssen nicht in allen Dingen die gleiche Meinung vertreten, jedoch in den fundamentalen Lehren brauchen wir eine Übereinstimmung, damit das nicht verloren geht, was uns gegeben worden ist, sondern dass wir an dem festhalten. Judas hat sogar eine Anregung und sagt zu uns, wir sollen sogar so weit gehen, dass wir für den ein für alle Mal den heiligen überliefernden Glauben, dass wir dafür kämpfen sollen. Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern einfach das verteidigen, was uns von den Aposteln gegeben worden ist durch Jesus Christus. Und nicht einfach verkaufen. Ich habe neulich aus Zufall eigentlich ein Buch bekommen, das ich auch hinten ausgelegt habe. Da kann man sich dann hinten auch bedienen kann dran. Und da möchte ich euch ein bisschen was daraus vorlesen. Das heißt, Einig in Wahrheit, der wahre Weg zur Einheit von Dr. Martin Lloyd-Jones. Und er greift dieses Thema auf und sagt, keine Frage wird in unseren Tagen wohl solche Bedeutung innerhalb der verschiedenen christlichen Gruppierungen beigemessen wie die Frage nach der Einheit der Kirche. Wie viel wird darüber geschrieben, geredet und gepredigt? Gewiss sind wir uns alle einig, dass die Kirche Christi nach Gottes Willen eins sein sollte und die vorhandenen Spaltungen eine Tragödie darstellen, deren Wegen uns Schuld trifft. Das ist unser gemeinsamer Ausgangspunkt. Doch nachdem das gesagt ist, muss andererseits auch auf die Verwirrungen und die erhebliche Meinungsverschiedenheit hingewiesen werden, die sowohl unsere Auffassung vom Wesen der Einheit betrifft, als auch die Wege, die zur Erreichung des Zieles eingeschlagen werden sollten. Und dann bringt er seine Gliederung, wie er das Büchle aufgeteilt hat, und bringt er eben, dass er darüber schreibt, das Wesen der Wahrheit, der wahren Einheit, welche Stellung bekommt der Lehre und dem Glauben in dieser Streben nach Einheit zu und wie kommt die Einheit zustande. Und ich möchte noch einen Kerngedanken ausdrücken, auf die er eingeht. Da sagt er, kommen wir nun zum eigentlichen Kern des modernen Missverständnisses, nämlich zu den vielfach vertretenen Meinungen, man könnte trotz bestehender Uneinigkeit in wesentlichen Glaubenslehren doch noch Gemeinschaft miteinander pflegen. Man dürfte hoffen, durch besondere Treffen, wo man sich freundlich und zuvorkommend begegnet, durch gemeinsame Veranstaltungen wie Evangelisationen und Gebetsgemeinschaften schließlich auch zu einer Übereinstimmung in der Lehre zu finden. Natürlich kann man nicht mit der Lehre anfangen, heißt es, denn sie führt immer wieder zu Trennungen. Da diese Auffassungen nun angeblich von dem uns vorliegenden Schriftabschnitt abgeleitet wird, beabsichtigen wir nachzuweisen, dass Paulus hier eine völlig entgegengesetzte Meinung vertritt. Er spricht eigentlich hauptsächlich von zwei Stellen, die oft hervorgebracht werden, warum wir eine äußere Einheit herstellen sollen. Das geht um Johannes 17, 21 und Epheser 4, 3. Also wer sich da mehr einarbeiten möchte, wer da wirklich Interesse hat, sich über diesen Punkt der Einheit sich Gedanken zu machen, der kann sich dann nach dem Gottesdienst hinten so ein Büchle nehmen. Einen kleinen Obolus kann er dann in die Missionskasse einlegen. Ich möchte das jetzt hier nochmal weiter ausbauen. Also die gemeinsame Lehre, auch ein wichtiger Baustein, damit wir wirkliche Einheit auch leben können. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, der meines Erachtens nicht weniger wichtig ist und da wo wir oft die meisten Schwierigkeiten haben, das ist die gegenseitige Wertschätzung. Das Vertrauen und das Verständnis, das wir füreinander aufbringen müssen, damit wir im Glauben weiterkommen. Und dazu habe ich eine Stelle gesucht aus dem Römerbrief. Und zwar Römer 15, die ersten zwei Verse. Und da schreibt Paulus, wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auch auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Also hier sehen wir auch, wie wichtig das ist, dass wir, wenn wir in einer Gemeinschaft hineingestellt sind, auch diese Gemeinschaft bewahren müssen. Dadurch, dass wir auch lernen, an der Gesinnung, die Christus hat, uns zu begegnen. Und das bedeutet einfach, sich selbst manchmal herunterzunehmen, sich selbst nicht immer so wichtig zu nehmen, sondern auch den anderen zu sehen und den anderen mit seinen Bedenken, mit seinen Schwierigkeiten ernst zu nehmen. Ihm zuzuhören und auch ihn einfach als Person wertzuschätzen. Paulus würde hier niemals einen Abstrich vom Evangelium machen, um Menschen zu gefallen. Das sagt er uns in anderen Stellen ganz klar deutlich. Aber er sagt auch, er ist bereit, die Ausübung seiner Freiheit, die er in Christus hat, zurückzusetzen, um anderen besser dienen zu können und um andere auch zu schützen, damit sie nicht im Glauben Schiffbruch erleiden. Die Gemeinschaft von Juden und Heiden, das sehen wir im Neuen Testament immer wieder, war ganz, ganz schwierig. Und es gab sehr viele Konflikte, sehr viele verschiedene Anschauungsweisen. Und trotzdem war es den Jüngern immer wichtig, dass man eine harmonische und eine beziehungsorientierte Arbeit in der Gemeinde auch nachgeht. Gegenseitiger Respekt, gegenseitiges Vertrauen und gegenseitiges Verständnis ist eine Grundlage, die brauchen wir. Das ist eine Voraussetzung, dass man miteinander in einer tiefen Gemeinschaft leben kann. Und ich muss das gestehen, da haben wir natürlich alle immer Schwierigkeiten. Das fällt uns allen schwer. Und da müssen wir wirklich lernen von dem, was die Apostel auch uns vorgelebt haben. Und damit machen wir uns gegenseitig, wenn wir so auftreten gegeneinander, dann machen wir uns auch möglich, wenn ich mein Herz öffne einer anderen Person, dass sie ein Vertrauen zu mir findet und auch ihr Herz mir oder das Herz mir öffnet. Und dazu braucht man Vertrauen. Und wenn ich weiß, der andere meint es mir nicht zum Böse, sondern der will mir weiterhelfen, dann bin ich bereit, auch einen Schritt weiter zu gehen. Wenn ich merke, da kommt eine Blockade, dann vertritt ich natürlich die Sichtweisen, die ich bisher so vertreten habe, auch wenn sie vielleicht nicht ganz richtig werden, umso mehr. Und ein Konflikt wird immer stärker. Und darin haben natürlich die Gemeinden und die Kirchen versagt. Und da haben wir alle unseren Beitrag dazu gebracht. Aber wenn wir das lernen, durch Vertrauen, Verständnis und Respekt uns zu begegnen, können wir auch hier einen guten, nährbaren Boden finden, um unsere Gemeinschaft zu bewahren und sie auszubauen. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Wozu ist Gemeinschaft überhaupt nötig? Wir könnten ja eigentlich, wenn der Herr uns gerettet hat, jeder für sich selber leben, sein Leben und im Himmel haben wir ja dann mal Gemeinschaft. Wieso müssen wir diese Gemeinschaft schon hier auf Erden haben? Im Missionsbefehl hat uns der Herr Jesus schon ganz klar gesagt, er ging auf die gesamten damaligen Gläubigen zu, also auf die Jünger und die Gläubigen und hat zu ihnen gesagt, sie sind es, wo die Aufgabe der Bildung der Gemeinde jetzt weiterbringen sollen. Er hat ihnen die Verantwortung gegeben, nicht einzelnen Personen, sondern der Gesamtgemeinschaft, die damals da war. Und er hat zu ihnen gesagt, geht hin, stellvertretend an meiner Seite und verkündigt das Evangelium der ganzen Welt als meine Stellvertreter. Mit zwei Zielen, damit Menschen Jesus finden können, damit sie ihn überhaupt sehen können, sollen die Jünger das auch machen und hinausgehen und von ihm sprechen, ein Zeugnis von ihm geben. Und wenn dann Menschen zum Glauben gekommen sind, dann war der zweite Punkt, dann sollte diese gläubig gewordenen Menschen auch eingewurzelt werden in diese Lebensgemeinschaft. Wir finden das in der Apostelgeschichte, wie das ausgeschaut hat, wo die ersten Menschen zum Glauben gekommen sind. Da lese ich nochmal 46 bis 47, wo es eben heißt, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Hier haben sie sich nach Gott ausgerichtet und haben Gemeinschaft mit Gott gehabt. Und dann heißt es, außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Also sie haben nicht nur die Gemeinschaft mit Gott gesucht, sondern auch ganz gezielt die Gemeinschaft untereinander gesucht, um einfach über das Leben Christi, wie sie den Herrn erlebt haben, was der Herr zu ihnen in ihrem Leben gemacht haben, einander teilhaben zu lassen. Und das Interessante ist, dass sie am Ende zusammengekommen sind, immer wieder, um Gott zu loben und zu preisen. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, ja, warum haben sie das gemacht? Warum steht es hier drin, dass sie Gott gepriesen haben bei allem, was sie taten? und habe für mich eben herausgefunden, weil Gott sie dazu ermächtigt hat, ein erfülltes Leben in seiner Gegenwart zu führen und weil sie ein lebendiger Tempel Gottes sind, das Ziel hat natürlich, ihren Schöpfer zu loben und zu preisen. Und dazu waren nur sie imstande dazu. In den Psalm 115 heißt es, die Toten können den Herrn nicht loben. Keiner von denen, die in die Stille des Todes hinab müssen, können Gott loben. Sondern heißt, wir aber, die wir leben, wollen den Herrn preisen, jetzt und in alle Ewigkeit. Wir fangen jetzt schon damit an, Gott zu loben und zu preisen, was wir in die Ewigkeit fortführen. Es gibt keinen Himmel ohne Gemeinschaft. Es gibt kein gesundes Christenleben ohne der Einheit in einer Gemeinde Christi. Denn nur wenn du in einer Gemeinschaft stehst, kannst du auch Frucht bringen. Ein Christ kann nicht ohne die Gemeinde Christi leben, genauso wenig wie ein Blatt ohne den Baum leben kann. Wenn ich hier so ein Blatt hier nehme, so ein Blatt produziert Sauerstoff, den wir alle brauchen. Das Blatt kann auch Medizin oder auch Nahrung für Lebewesen da sein oder auch vor der Sonne schützen und du kannst unter dem Schatten des Baumes dein Leben erträglicher machen. Aber so ein Blatt für sich alleine genommen, wenn ich das abreiße, das kann nicht leben. Das kann auch keine Frucht hervorbringen. Es muss verbunden sein mit dem Baum und auch mit den Wurzeln eines Baumes. Das gehört zusammen. Und so gehört auch ein Christ zu einer Gemeinschaft von lebendigen Christen zusammen. Sonst kann er keine Frucht bringen. In der Apostelgeschichte haben wir schon gelesen, dass sie Gott gelobt haben und dass dieses Leben, das sie gelebt haben, sichtbar geworden ist für die Menschen, für die Welt um sie herum. Und dann heißt es, die Gemeinschaft hatte vor dem Volk ein großes Ansehen. Und dann heißt es, und Gott war derjenige, der Tag für Tag Leute herausgerettet hat aus der Verlorenheit und sie hineingesetzt hat in die lebendige Gemeinschaft. Und deswegen ist ein weiterer wichtiger Punkt für die Gemeinschaft hier, die wir als Gläubige hier auf Erden haben, eben auch das Zeugnis, das wir in der Gemeinschaft abgeben. Und dazu lese ich noch die letzte Bibelstelle in Philipperbrief, in Philipper 2, die Verse 14 und 16. Da heißt es, verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verborgenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich in den Tagen, an dem Christus wiederkommt, voller Zuversicht entgegensehen, glücklich darauf, dass ihr das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habt und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist, schreibt Paulus hier. Lasst uns ihnen zeigen, dass es ein neues Leben gibt, haben die ersten Christen auch gedacht. Wir sind gerettet, wir sind in Christus, jetzt hat eine neue Schöpfung und erlöst. Aber was ist mit unseren Verwandten? Was ist mit unseren Brüdern und Schwestern, die um uns herum sind, die von diesem Leben nichts wissen? Und hier wird gesagt, wir sollen ein Zeugnis sein, ein Licht sein, ein Leuchtturm sein. Lass es ihnen zeigen, dass es eine übertreffbare Freude gibt, eine überschwängliche Freude gibt. Worüber freuen wir Christen uns? Ja, dass uns vergeben worden ist, dass wir Gnade, einen Teil der Gnade Gottes Anteil genommen haben, dass wir herausgerettet wurden aus dieser verdorbenen Welt. Und diese Freude teilt man untereinander. Aber auch, dass wir aufrichtige Herzlichkeit untereinander haben. Denn wir brauchen eine ungeheuchelte Liebe untereinander, dass wir auch eine Freiheit haben, miteinander richtig umzugehen. Und das sehen die Menschen dann auch, wie du mit deinen Bruder und mit deiner Schwester umgehst. Das sehen sie, ob du anders bist, als wie die Menschen, die sie kennen. Ein wesentlicher Grund für die Gemeinschaft hier auf Erden ist, den Menschen um uns herum zeigen zu können, dass es eine Hoffnung für sie gibt. In einer ansonsten hoffnungslosen Welt. Dass es einen Weg gibt, der sie in eine lebendige Gemeinschaft in Gott hineinführt. Und diesen Weg müssen die sehen. Das können sie eben auch nur durch Christi Stellvertreter auf Erden sehen, durch die Gemeinde. Einen Weg, von dem der Herr Jesus selber gesagt hat, ich bin der Weg. Er ist in der Lage, uns eine neue Schöpfung zu geben, hineinzunehmen in die neue Schöpfung. Ich bin die Wahrheit. So wie wir es in der Predigt letzten Sonntag gehört haben. Wenn ein Mensch zum Glauben gekommen ist und lebendig worden ist, dann muss er auch durch die Wahrheit freigemacht werden, dass er diesen alten Zwängen, der er früher unterworfen war, frei wird und auch ein fröhliches Christenleben leben kann. Und Jesus sagt, er ist das Leben. Er schenkt dir dieses ewige Leben mit dieser Gemeinschaft mit Gott und den anderen Gläubigen schon jetzt hier auf Erden. Und du sollst das auch jetzt schon ausleben. Und es wird bis in die Ewigkeit hinein reichen. Meine Schlussfrage an dich lautet heute Morgen, gehörst du zu dieser lebendigen Gemeinschaft in Christus? Wenn ja, dann kommen die Kinder Gottes für dich an erster Stelle, vor allen anderen, egal um was es geht. Natürlich bedeutet das nicht, dass ich meine Ehefrau deswegen vernachlässigen sollte oder meine Kinder oder meine Arbeit. Aber mein oberstes Ziel muss eigentlich sein, dass ich Christus hier repräsentiere und dass ich die Geschwister lieb habe. Und wenn nein, wenn du sagst, ich bin in keiner so lebendigen Gemeinschaft, dann sag es Gott, dass du noch draußen stehst. Dann sag es ihm auch, dass du von diesen allen Dingen hier alles auch nicht so richtig verstehst, von was hier geredet wird. Und Gott wird sich dir offenbaren und sich dir zeigen, wie er es meint. Er, durch seinen Geist wirst du die Wahrheiten erkennen und er wird dir dieses neue Leben dann auch schenken. Und dann bist du automatisch ein Teil, wirst du hineingeboren in eine neue Familie. Sobald du dieses neue Leben hast, wirst du die Geschwister lieben. Und die Gemeinschaft wird dir mehr wert sein als alles andere auf Erden, weil sie in Christus für die Ewigkeit bestimmt ist und weil sie ein kostbarer Schatz ist, den Gott aus dieser Welt herausnimmt und in sein Heiligtum stellt. Dann wirst du auch Früchte tragen und Gott, deinen Herrn und Schöpfer, zujubeln und ihm ein neues Lied singen. Amen.